Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Gewalt auf offener Straße gegen Politikerinnen und Politiker. Die Angriffe in den vergangenen Tagen, unter anderem in Dresden und Berlin, haben manche Menschen erinnert an eine andere Zeit in Deutschland, vor gut 90 Jahren.
Also die politische Parallele sehe ich schon. Ja, das für mich habe mich zurückversetzt gefühlt in die 1930er Jahre, wo irgendwelche SA-Schlägertrupps auch andere niedergemacht haben.
Das sagte eine Augenzeugin des Angriffs in Dresden auf den SPD-Politiker Ecke. Aber sind solche Vergleiche mit der Zeit der Weimarer Republik historisch richtig und sind sie angemessen? Dazu gleich ein Interview mit dem Historiker Daniel Siemens. Vorher aber müssen wir in den Iran schauen, denn dort ist offenbar der Filmemacher Mohammad Rasoulov zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Rasoulov ist hier in Deutschland kein Unbekannter. Vor 4 Jahren hat er den Hauptpreis der Berlinale gewonnen, den Goldenen Bären, für seinen Film Es gibt kein Böses. Im Iran hat Rasoulov seit langem Berufsverbot. Er saß auch schon im Gefängnis mehrere Monate, ist dann aber letztes Jahr wieder freigekommen. Unser Korrespondent Benjamin Weber beobachtet aus dem ARD-Studio in Istanbul auch die Lage im Iran. Was ist bisher bekannt über dieses Urteil gegen Rasoulov?
Ja, Mohammad Rasoulov ist zu 8 Jahren Haft verurteilt worden, von denen er wahrscheinlich 5 wird absitzen müssen. Und zu einer Geldstrafe von unbekannter Höhe. Außerdem gehören zu der Strafe auch die Beschlagnahmung von Eigentum und Peitschenhiebe. Warum ist er verurteilt worden? Die offizielle Begründung ist Verschwörung gegen die nationale Sicherheit. Das wirft ihm die 29. Abteilung eines Teheraner Revolutionsgerichtes vor. Ist wohl auch schon vor einem Berufungsgericht bestätigt worden. Öffentlich gemacht hat das Urteil der Anwalt bei X, bei ehemals Twitter. Die staatlichen Nachrichtenagenturen haben es noch nicht vermeldet. Ich habe aber mit unseren Mitarbeitern in Teheran gesprochen. Und das wird ganz allgemein auch ohne offizielle Bekanntgabe für sehr glaubwürdig gehalten. Und weil er eben ein sehr regimekritischer Filmemacher ist, ist natürlich naheliegend, dass sich es dabei um ein politisch motiviertes Urteil handelt.
Rasoulov saß ja auch bereits, ich habe es gesagt, im Gefängnis, im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran, weil er gegen Polizeigewalt protestiert hat. Er ist dann aber nach ein paar Monaten wieder freigekommen. Warum hat er das Land danach nicht verlassen?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch stelle und auf die es erstmal auch keine richtig zufriedenstellende Antwort gibt, zumal er ja auch zumindest in Teilen in Hamburg gelebt hat. Jetzt ist das Urteil zwar die härteste Strafe bisher für ihn, aber längst nicht die erste Auseinandersetzung mit dem iranischen Regime. Das geht schon Jahrzehnte zurück. Sie haben es gesagt, er saß auch schon mal im Gefängnis und er ist auch mehrfach mit Ausreisesperren belegt worden. Letztes Jahr zum Beispiel, da sollte er in Cannes in der Jury sitzen, da kam so eine Sperre. Oder auch als sein Film Doch das Böse gibt es nicht auf der Berlinale 2020 den Goldenen Bären gewonnen hat. Da gab es auch so eine Ausreisesperre und er konnte den Goldenen Bären nicht selbst entgegennehmen. Dieses Werk behandelt auch die Todesstrafe im Iran. Das hat er verdeckt gedreht, weil Sie haben es ja gesagt, es gibt ein Berufsverbot gegen ihn. Also er ist quasi in den letzten Jahrzehnten immer wieder mit dem Regime in Konflikt getreten und hat das Land nie verlassen. Also es ist quasi eine konsequente Haltung, auch jetzt da zu bleiben.
Die Filmfestspiele in Cannes haben Sie gerade auch schon angesprochen. Rasoulov wollte eigentlich auch in diesem Jahr nach Cannes reisen, nach Frankreich, um dort seinen neuen Film vorzustellen. In wenigen Tagen beginnen die Filmfestspiele ja. Könnte dieses Urteil auch damit zusammenhängen?
Es ist ganz stark davon auszugehen, dass dieses Urteil damit zusammenhängt. Denn es gibt Berichte darüber, dass die Filmcrew zuletzt sehr stark unter Druck gesetzt worden ist von den iranischen Sicherheitsbehörden im Iran. Also da berichten SchauspielerInnen und Producer des Films davon, dass sie vorgeladen worden sind und dann stundenlang verhört worden sind zu dem Film. Einige haben auch Ausreisesperren erhalten, einige sind bedroht worden. Und all das soll mit dem Ziel verbunden gewesen sein, dass Rasoulov seinen Film The Seed of the Sacred Fig vom Filmfestival in Cannes zurückzieht. Und das hat Rasoulov natürlich nicht gewollt und auch nicht getan. Und das Problem aus iranischer Perspektive, also aus der Regime-Perspektive, ist, dass in diesem Spielfilm eben die landesweiten Proteste gegen das Regime im Mittelpunkt stehen. Und dieser Film wird in Cannes Premiere feiern und das scheint dem iranischen Regime stark zu missfallen.
Vielen Dank, Benjamin Weber, ARD-Korrespondent in Istanbul, für diese Infos zum Urteil gegen den iranischen Filmemacher Mohammad Rasoulov. Mit historischen Vergleichen sollte man grundsätzlich vorsichtig sein, sagen Historikerinnen und Historiker. Gerade auch die Vergleiche des heutigen Deutschlands mit der Weimarer Republik sehen Geschichtswissenschaftler meist kritisch. In der Öffentlichkeit und in den Medien sind diese Vergleiche aber häufig zu hören, so auch jetzt wieder, nach den Angriffen auf Politikerinnen und Politiker, unter anderem in Dresden und Berlin. Man fühle sich erinnert an die Schlägertrupps der SA und an die sogenannten Weimarer Verhältnisse, die letzten Endes zum Untergang der Demokratie und in den Nationalsozialismus geführt haben. Der Historiker Daniel Siemens hat ein Buch geschrieben über die SA, die Sturmabteilung der NSDAP. Was hält er von solchen Vergleichen zwischen Deutschland heute und der Zeit der Weimarer Republik?
Ja, da würde ich vielleicht damit antworten wollen, dass ich das als Staatsbürger eigentlich völlig in Ordnung finde und als Historiker manchmal etwas problematisch. Aber auch gegen den Vergleich spricht natürlich erstmal nichts, denn damit ist ja nicht automatisch Gleichsetzung gemeint, sondern Sie können ja vergleichen und dann eventuell auch Unterschiede feststellen. Ja, also solange Sie offen vergleichen und für beide Möglichkeiten ein Ohr haben, ist das völlig in Ordnung.
Aber als Historiker, haben Sie gerade gesagt, finden Sie diesen Weimar-Vergleich schon manchmal etwas problematisch?
Ja, wie gesagt, ich finde den nicht an sich problematisch. Ich finde das problematisch, wenn man zu schnell die Parallelen vielleicht sieht. Denn es gibt eben tatsächlich gewichtige Unterschiede, sowohl was den Umfang dieser Kriminalität angeht, als auch vielleicht, wie es symbolisch und von einigen Gruppierungen auch genutzt wird. Und tatsächlich würde ich argumentieren, dass wenn man vorschnell die Parallelen sieht, man sozusagen unfreiwillig wahrscheinlich sogar diese Schläger und Übergriffe aufwertet zu einer politischen Strategie, die das Ganze vielleicht nicht hat. Also das muss jetzt in dem Einzelfall die polizeilichen Ermittlungen und dann auch die Justiz erstmal beantworten. Aber ich sehe da doch noch größere Unterschiede, denn die Nationalsozialisten, die Sie angesprochen haben, die haben diese Straßengewalt eben ganz bewusst strategisch genutzt und auch in größerem Umfang, als das zum Glück heute der Fall ist.
Wo sehen Sie weitere Unterschiede zu damals?
Also erstmal ist die gesamte politische Kultur eine andere. In der gerade der späten Weimarer Republik gibt es eigentlich eine zweite Arena, in der Politik gemacht wird, nämlich das ist die Straße, also zusätzlich zu dem Parlament oder den Parlamenten, wo sozusagen demokratische Politik gemacht wird. Und es sind ja nicht nur die Nationalsozialisten, die auf der Straße Präsenz zeigen, sondern das sind dann irgendwann alle politischen Parteien. Man muss sozusagen überall präsent sein, im Parlament nach Möglichkeit, aber man muss gleichzeitig auch im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zeigen auf den Straßen. Und da würde ich zum Beispiel argumentieren, dass das heutzutage nicht in gleicher Weise der Fall ist. Natürlich gibt es Demonstrationen auf der Straße, aber das nicht in gleicher Weise als fast gleichberechtigte oder gleichwertige Arena aufgewertet.
Viel diskutiert wurde in den letzten Tagen auch die Frage, inwiefern die Rhetorik einer Partei wie der AfD beiträgt zum aktuellen politischen Klima, womöglich auch der Nährboden ist für Angriffe wie die in Dresden. Sehen Sie da Parallelen zu den 30er Jahren?
Wenn Sie Parallelen sehen wollen, ja, die sehe ich tatsächlich. Das betrifft Rhetorik, die sozusagen den Gegner zum, wenn Sie so wollen, Abschuss freigibt oder die Übergriffe, auch gewalttätige Übergriffe, legitimiert, indem der Gegner erstmal verächtlich gemacht wird und nicht als legitimer Konkurrent gesehen wird. Das ist tatsächlich in der Weimarer Republik sehr stark der Fall und es gibt bestimmte Gruppierungen auch heute, die in ähnlicher Weise agieren und das ist gewisserweise der Nährboden, auf dem diese Gewalttaten dann aus dem wir hervorgehen. Ja, also in gewisser Weise muss man jetzt zwei Dinge machen. Man muss natürlich mit aller Härte des Gesetzes auch polizeilich dagegen vorgehen. Gleichzeitig ist es aber vielleicht auch eine weitergehende Aufgabe an die Gesellschaft, bestimmte Verhaltensweisen nicht zu tolerieren und offen zu widersprechen. Denn wenn dieser Nährboden sozusagen, wenn man den austrocknen kann, dann wird man wahrscheinlich sogar noch mehr erreichen als nur durch die polizeiliche Verfolgung alleine.
Nun gibt es aber ja auch Angriffe gegen Politiker der AfD. Also gestern erst wieder in Stuttgart, da wurden zwei AfD-Politiker angegriffen. Wie war das in der Weimarer Republik? Gab es auch da Angriffe gegen rechte Politiker?
Gab es in gleicher Weise. Gewalt war in gewisser Weise mit eingepreist in die politische Auseinandersetzung. Und in meiner Antwort davor, nach der AfD, habe ich ja bewusst auch die AfD erstmal nicht genannt, sondern damals wie heute sind sozusagen die Rechten oder die Extremrechten nicht die einzigen Akteure. Und das meinte ich mit der politischen Kultur. Geht darüber hinaus. Also nicht nur, dass verschiedene politische Lager sich beteiligen, sondern auch, dass man generell zu einer Ächtung dieser Verhaltensweisen kommen muss. Also Gewalt geht für keine Seite in Ordnung, denn insgesamt trägt das nur dazu bei, dass das als legitime Verhaltensweise im politischen Kampf gesehen wird. Und das ist für Demokratien immer schlecht.
sagt der Historiker Daniel Siemens, Professor für europäische Geschichte an der Newcastle University in England. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und von der politischen Kultur in der Weimarer Republik kommen wir jetzt zu Kunst, Architektur und Design in der Weimarer Republik. Da ist vor allem das Bauhaus zu nennen, die berühmte Kunsthochschule, die 1919 in Weimar gegründet wurde und deren Ideen bis heute Einfluss haben. Von den Nationalsozialisten wurde das Bauhaus diffamiert. 1933 musste sich die Schule unter dem Druck der Nazis auflösen. Das allerdings bedeutet nicht, dass die Bauhauskünstler allesamt überzeugte Demokraten und Antifaschisten waren, auch wenn sich dieser Mythos lange gehalten hat. In Weimar zeigen jetzt gleich mehrere Ausstellungen, dass die Wahrheit, wie so oft, komplexer ist. Und zeitgleich mit den Bauhausausstellungen wurde in Weimar gestern auch das neue Museum Zwangsarbeit eröffnet. Die Eröffnungen wurden bewusst zusammengelegt, berichtet Anja Reinhardt.
Hier sind wir jetzt übrigens im Empfangssaal von Sauke.
Jens Christian Wagner leitet die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora und auch das neue Museum Zwangsarbeit, durch das er hindurchführt. Das Museum befindet sich im ehemaligen Gauforum, geplant als Dienstsitz für Fritz Saukel, Gauleiter in Thüringen und ab 1942 Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz.
Hier sehen Sie ihn auf Inspektionsreise in der besetzten Ukraine. Hier sind ukrainische Zwangsarbeiterinnen, die zur Bahn geführt werden, um dann, wie wir es hier sehen, in Viehwaggons verladen zu werden und nach Deutschland zur Zwangsarbeit gebracht zu werden.
Die Ausstellungsräume sind in den mächtigen Empfangssaal hineingebaut, der von Saukel nie genutzt wurde. Das Gebäude wurde bis zum Ende des Krieges nicht komplett fertig gebaut. Symbolisch ist es dennoch ein Täterort, der mit dieser Dauerausstellung nun zum Bildungsort wird. Eine labyrinthartige Architektur, die an Lagerbauten erinnert, unterteilt in Themenkomplexe von den Anfängen der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus bis zum Umgang mit den Opfern nach 1945. Neben Fotografien, Dokumenten und Objekten sind auch Zeitzeugenberichte Bestandteil der Ausstellung.
Mitte Januar 1941 kam ein neuer Herrscher auf das Landgut. Er hieß Wolf, ungefähr 40 Jahre alt, gut gebaut, von Natur aus Sadist.
Zu sehen war ein Großteil schon als Wanderausstellung in Deutschland, Russland, Polen und Österreich. Die Pläne für das Museum reichen über 10 Jahre zurück. Dass das Museum Zwangsarbeit nun zeitgleich mit 3 Ausstellungen zum Thema Bauhaus und Nationalsozialismus eröffnet, ist kein Zufall.
Ja, wir kratzen tatsächlich mit dieser Ausstellung erstmals im Format einer Ausstellung am Mythos des guten Bauhauses.
Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, verweist darauf, dass das Bauhaus schon in den 1920er Jahren von rechts massiv bedroht war. Dass das aber nur ein Teil der Geschichte ist.
Sie müssen sich vorstellen, dass von 1200 Schülerinnen und Schülern des Bauhauses 900 im NS-Staat verblieben sind. Und man kann sich vorstellen und kriegt dafür ein viel tieferes, differenzierteres Verständnis von Geschichte, dass es unendliche Varianten zwischen Anpassung und Widerstand gab. Neben den tatsächlich rassistisch verfolgten Bauhäuslerinnen, die es natürlich auch gab, und ungefähr 24 Schülerinnen und Schüler haben auch mit ihrem Leben gezahlt in den Konzentrationslagern der Nazis.
Unterteilt sind die Ausstellungen in 3 Komplexe. Die politischen Kämpfe um das Bauhaus 1919 bis 1933, die sogenannte entartete Kunst und die Kunstdiktatur des Nationalsozialismus und die Lebenswege in der Diktatur von 1933 bis 1945. Eine unglaublich beeindruckende kuratorische und wissenschaftliche Leistung. Gezeigt wird, wie die Kunst von Bauhauslehrern wie Lionel Feininger und Paul Klee als entartet diffamiert wurde, während andere Künstlerinnen und Künstler sich mit der NS-Ästhetik arrangierten. So wie Wilhelm Imkamp, Bauhausschüler von Paul Klee und Wassily Kandinsky, der zunächst abstrakt malte. Kuratorin Anke Blüm.
Diese abstrakte Richtung gab er dann nach 33 auf und machte zum Beispiel dieses Porträt von der Lieblingspianistin von Adolf Hitler, Elli Ney. Und der dieses Bild ankaufte, war eben Adolf Hitler.
Viele Fragen zu den einzelnen Lebenswegen werden offen gelassen. Besucherinnen und Besucher sollen sich ihr eigenes Bild machen zu den jeweils sehr unterschiedlichen Biografien, die oft zu komplex für eindeutige Bewertungen sind. Diese Ausstellungen sind gerade wegen ihrer Fülle an Material und Vielschichtigkeit ein wichtiger Beitrag, nicht nur für die Geschichte, auch die der Kunst, sondern im aktuellen Kontext von Radikalisierungen sehr erkenntnisreich.
Anja Reinhardt über die Ausstellungsreihe Bauhaus und Nationalsozialismus und das neu eröffnete Museum Zwangsarbeit in Weimar. Dass Animationsfilme automatisch Kinderfilme sind und nichts für Erwachsene, dieses Vorurteil ist lange widerlegt, spätestens seit das US-amerikanische Studio Pixar mit Animationsfilmen wie Findet Nemo oder Coco alle Altersklassen anspricht und regelmäßig Oscars gewinnt. Heute kommt in Deutschland wieder ein Animationsfilm in die Kinos, diesmal aber kein Pixar-Film, sondern ein Animationsfilm eines europäischen Regisseurs. Auch er ist schon preisgekrönt. Robot Dreams, so heißt der Film, wurde zum europäischen Animationsfilm des Jahres gewählt und war auch für einen Oscar nominiert. Unser Filmkritiker Patrick Wilinski hat diesen Film über eine ungewöhnliche Freundschaft schon gesehen. Und es geht, habe ich ihn gefragt, nicht um eine Freundschaft zwischen Menschen, sondern um eine Freundschaft zwischen einem Hund und einem Roboter, richtig?
Genau, richtig. Aber zunächst lernen wir diesen Hund kennen. Der heißt auch nur Hund. Der lebt in Downtown Manhattan, hat eine kleine Einzimmerwohnung, lebt da eigentlich sehr einsam, müsste man sagen. Also während die ganzen Tiere um ihn herum sich zusammenfinden, vor dem Fernseher kuscheln, ist Hund eben allein und isst so aufgewärmtes Mikrowellenessen und langweilt sich, bis ihm eines Abends eine Werbung angezeigt wird für Amica 2000. Und diese Amica 2000, die bestellt er. Das ist nämlich ein Robotermodell und diesen Roboter schraubt er zusammen. Und zwischen diesem Roboter und diesem Hund entsteht eine wunderbare Freundschaft und Hund blüht auch auf, geht in die Stadt, freundet sich wieder mit anderen Tieren ein und die beiden fahren auch schön nach Coney Island, einen Sommertag am Strand verbringen, vergessen aber, dass Roboter rosten, wenn sie baden und leider kann der Roboter den Strand nicht mehr verlassen und für ein Jahr sind Hund und Roboter dann getrennt und die große Frage, die dann über dem Film schwebt, ist, werden sie je wieder zusammenkommen oder war das eben nur eine Freundschaft für einen Sommer?
Und Hund heißt tatsächlich nur Hund, also hat keinen Namen?
Nein, hat keinen Namen, hat nur den Namen Hund.
Regisseur des Films ist der Spanier Pablo Becerra. Sein letzter Film war ein Stummfilm und auch in diesem Film verzichtet er tatsächlich komplett auf Dialoge. Wie vermittelt sich diese Freundschaft, wenn Hund und Roboter gar nicht miteinander sprechen?
Ja, das macht den Film schon sehr besonders. Er ist sehr intelligent gewebt aus den Mitteln des Kinos, aus audiovisuellen Ideen. Also, und die alle Informationen, die wir benötigen, um diese Geschichte zu verstehen, vermittelt Pablo Becerra sehr intelligent. Also es gibt keinen Dialog, aber der Film ist voller Töne, voller Sounds. Das Klackern der Tierhufe auf dem New Yorker Asphalt, der ewige Stau der Stadt, die quietschenden Reifen, das Rauschen der Wellen, das Rattern der Metro. Das fängt schon sehr viele Emotionen der Figuren ein. Und dann spielt der Regisseur eben auch sehr intelligent mit musikalischen Verweisen. Zum Beispiel ertönt das Leitmotiv September von Earth, Wind and Fire. Das ist der Klassiker aus den 80er Jahren. Und jeder, der ins Kino ging, weiß, das ist auch der große Hit aus dem Film Ziemlich beste Freunde. Und wenn Roboter und Hund dann im Central Park tanzen und diese Musik erklingt, ist das natürlich auch eine Ode an die Freundschaft. Und mit diesen kleinen Mitteln vermittelt der Regisseur eben eine große emotionale Tiefe, kleine Augenzüge, kleines Zwinkern. Das reicht manchmal schon, um große Emotionen zu wecken.
In welchem Stil ist dieser Film animiert? Ist das vergleichbar mit anderen Animationsfilmen, die wir kennen, also zum Beispiel mit denen von Pixar?
Nein, nicht mit Pixar und auch nicht mit Hollywood. Zum Glück, müsste man sagen. Der Film basiert auf einer Graphic Novel der amerikanischen Zeichnerin Sarah Vernon. Und die richtet sich mit ihren Werken vor allem an Kinder. Das heißt, ihr Stil ist etwas schlichter, aber nicht plump. Und der Regisseur schafft das elegant, das reinzubringen in seine eigene visuelle Welt. Also wir sind wirklich weit weg von dieser technischen Perfektion von Disney und Pixar. Wir sind eher in der Welt des Animationsfilms von Studio Ghibli mit diesen starken, komplexen Figuren, mit diesen verrückten Wesen, die diese Welten bevölkern. Und man spürt wirklich in diesem Film ganz deutlich, dass der Animationsfilm kein Genre ist unter anderem, sondern ein ganz eigenes Medium mit visueller Grammatik. Und dahingehend fand ich Robot Dreams wirklich ein sehr eigenständiges Kunstwerk.
Der Film spielt, das haben Sie gerade schon gesagt, in New York und er hat dort wohl auch einen ziemlichen Hype ausgelöst. Also Menschen haben sich auf die Suche gemacht nach den Wohnorten der Tiere. Welche Rolle spielt die Stadt New York in diesem Film?
Ja, man kann die auch alle finden. Also das ist ein sehr präzises Bild von New York. Gleichzeitig ist es ein Amalgam aller Sehnsuchtsvorstellungen von New York. Der Film spielt wohl in den 80er Jahren, auch wenn das nie so konkret markiert ist. Man sieht aber das World Trade Center in der Skyline. Alles ist etwas legerer, wilder, chaotischer. Der Regisseur zeigt Malereien von Basquiat, Jazzmusik in der U-Bahn, Skater, Graffiti. Also es ist ein New York, das man sich als Künstler imaginiert. Und Pablo Berger, der spanische Regisseur, erlebt ja seit 10 Jahren selber in New York. Und er macht auch wieder Lust, wenn man diesen Film sieht, sich wieder in diesen Straßenschluchten von New York zu verlieren. Das ist ein großer, nicht nostalgischer, aber ein großer Liebesbrief an New York und alle Träume, die sich dort verwirklichen lassen.
Ich habe vorhin gesagt, Animationsfilme mussten lange mit dem Vorurteil kämpfen, sie seien nur was für Kinder. Wie ist das bei diesem Film? Ist das ein Film für alle Altersklassen?
Ja, grundsätzlich schon, aber er hat nichts Didaktisches. Ja? Also man lernt hier jetzt nichts wirklich. Also es geht schon um die Freundschaft, die wird sehr ehrlich verhandelt. Aber es ist ja auch so eine Erziehung des Herzens, die wir bei dem Hund sehen. Er lernt, sich nicht mehr zu verschließen, sondern aktiv am Leben teilzunehmen. Das ist aber alles sehr komplex, sehr still, auch sehr lustig erzählt, sehr unterhaltsam. Und das unterscheidet diesen Film wirklich von der Dutzendware der üblichen Animationswerke aus Hollywood.
Patrick Wilinski über Robot Dreams, der Animationsfilm von Regisseur Pablo Berger, ist ab heute in den Kinos zu sehen. Ein von Schatten begrenzter Raum, so heißt der vor 3 Jahren erschienene autobiografische Roman der Büchner-Preisträgerin Emine Sefgi Özdamar. Die in der Türkei geborene Schriftstellerin beschreibt darin, wie sie vor Jahrzehnten nach Deutschland gekommen ist. Sie schreibt über die schwierigen Seiten des Exils, über Sehnsucht, aber auch darüber, wie die Kunst und vor allem das Theater ihr beim Ankommen geholfen haben. Da ist es nur passend, dass dieser Roman jetzt auch im Theater auf der Bühne zu sehen ist. Regisseur Nuran David Kalis hat ihn am Schauspiel Köln inszeniert und Dorothea Markus war bei der Premiere.
Das Leben ist eine im Idealfall lange Reise. Einen alten großen Eisenbahnwaggon hat Bühnenbildnerin Anne Ehrlich sehr stimmig zum Zentrum der Bühne gemacht. Emine Sefgi Özdamar blickt heraus mit Kajalstift unter den Augen, langen schwarzen Haaren, schwarzem Ledermantel, raucht, erinnert sich. Gespielt wird sie gleich von 3 Schauspielern, identisch gekleidet. Michaela Steiger, die etwas ältere Frau, Christine Steffen, die jüngere. Und von dem männlichen Schauspieler Daron Yates, wie um die Geschlechterklischees sprengende Selbstermächtigung dieser großen Autorin zu verkörpern. Doch erst einmal hadert Emine mit der Entscheidung, ihr Land zu verlassen. Mit 30 flieht sie dann vor der türkischen Militärdiktatur. Krähen prophezeien ihr das Verschwinden ins Nichts.
Tausende von Krähen sah ich plötzlich eine nach der anderen sich auf die Telegrafenmasten und auf die Dächer setzen.
Mein Kind, du mit deiner unschuldigen Jugend unüberlegt.
Die Liebesquellen ihrer Sprache sind aber schon längst ausgetrocknet in der Fremde.
Jetzt, wo ihre Liebesquellen trocken sind, grüßen sie nur das Geld.
In der Fremde wird der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen, weil er dauernd daran erinnert wird, dass er fremd ist.
Ich werde aber gehen.
Sie als Schauspielerin will gehen in ein Deutschland der 1980er Jahre, wo Türkinnen sonst höchstens Putzfrauen werden. Doch Emine Özdamar ist kreativ, unerschrocken und fokussiert. Sie arbeitet mit den Theaterregisseuren Matthias Langhoff oder Benno Besson an der Berliner Volksbühne, geht nach Avignon. Ihre Zeichnungen werden veröffentlicht, ihre Puppen Vorlage für Kostüm und Maske. Sie macht Kunst aus allem, sogar aus der damaligen Diskriminierungspraxis in deutschen Theatern.
Matthias, ja? Sag mal, darf ich mich kurz als schwangere türkische Putzfrau verkleiden und einmal über diese Bühne gehen? Ich möchte wissen, ob dieser Auftritt meine Kollegen irritiert.
Ja, gute Idee. Gut, jetzt mach's einfach mal.
Ich lief schnell in die Kostümabteilung. Ich lief also auf die Bühne mit meinem Eimer voller Wasser und Schrubber und ich fing an zu wischen. Plötzlich war die Bühne lebendig. Alle wollten mit mir spielen.
Du spielst jetzt hier mit in diesem Stück. Dieses kalte Deutschland braucht eine türkische Putzfrau.
Und doch wird sie immer wieder von Erinnerungen an die Heimat, ihre Familie, die Gewalt in der Türkei, den Völkermord an den Armeniern heimgesucht. Auf der Bühne hängt über dem Waggon eine Leinwand, werden Schwarz-Weiß-Illustrationen vom türkischen Militär, von Flüchtlingszügen in der Wüste eingeblendet. Immer wieder besucht sie die Eltern.
Meine Mutter kam zurück mit einem Schuhkarton.
Nicht mal ein Jahr, aber der Schuhkarton ist voll nur mit Tötungsmeldungen.
Dieses Land ist krank vom Nationalismus. Können die Toten in einen Schuhkarton passen? In diesem Land leben nicht wir, sondern die, die uns töten wollen. Und irgendwelche Autos, sie haben Benzin, sie fahren zum Töten, sie fahren zum Entführen, sie fahren.
Regisseur Nuran David Kalis entzündet ein Feuerwerk an Bühnenmitteln, spielt Nina Hagen Songs ein, lässt die Schauspieler Edith Piaf oder Bob Dylan singen, die Schreibmaschine tackert, Hubschrauber kreisen, immer neue Bühnenräume öffnen sich. Wichtig ist auch, dass der Abend englisch und türkisch untertitelt ist. Nicht nur damit ist es dem Regisseur nachhaltig gelungen, das Kölner Theater für die angrenzende türkische Community zu öffnen. Und dennoch hat dieser Abend ein Problem. Es scheint unmöglich, aus einem 760 Seiten langen Roman eine knapp zweistündige Bühnenversion zu schaffen. Hastig und gehetzt, seltsam burschikos aufgesetzt, rasen die Schauspieler abwechselnd durch die Monologmassen ohne psychologische oder poetische Tiefe. Geradezu grotesk deplatziert wirkt es, wenn in einem Atemzug erzählt wird, wie Armenier auf Todesmärsche in die syrische Wüste geschickt werden und direkt danach Name-Dropping aus der Berliner Theaterszene der 1980er Jahre erfolgt. Schön ist dagegen, wenn sich Momente der Stille auf den Spielinseln ergeben, wenn die Schauspieler ins Miteinander kommen, im Inneren des drehbaren Waggons, auf einem orientalischen Teppich oder einem Bett, wo einst ein Liebhaber Özdamer vor der Angst rettete, wieder in die Türkei zurückzumüssen. Das ist er nämlich, jener vom Schatten umgrenzte Raum, ein existenzieller Ort der Besinnung, auch im Leben der Schriftstellerin. In ihrem Roman erzählt sie, wie sie nicht in Ländern, sondern in den kleinsten Dingen lebt. Mehr Mut, Ruhe und Raum für die kleinen Dinge hätte auch dieser Theaterabend gebraucht.
Findet unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus. Sie war für uns am Schauspiel Köln. Dort ist jetzt der autobiografische Roman von Emine Sefgi Özdamer, ein von Schatten begrenzter Raum, als Theaterstück zu sehen. Und in den Kulturmeldungen mit Hanna Rau geht es jetzt zuerst um die Demos an deutschen Hochschulen gegen den Krieg im Gazastreifen.
Mit harscher Kritik haben mehrere Politiker auf das Schreiben zahlreicher Berliner Dozentinnen und Dozenten reagiert, das zwar die pro-palästinensischen Proteste an deutschen Universitäten verteidigt, allerdings ohne, und das ist entscheidend, dabei Unterstützung für die Forderungen der Demonstranten zum Ausdruck zu bringen. Berlins Oberbürgermeister Kai Wegner bezeichnete das Schreiben als Pamphlet und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger zeigte sich fassungslos. Statt sich klar gegen Israel und Judenhass zu stellen, würden Uni-Besetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost. Den Vorwürfen der Bildungsministerin begegnet einer der Mitunterzeichner, der Philosoph Robin Zelikates von der FU Berlin, so.
Das Bild diffamierend und unsachlich berichtet ist keine Überraschung, aber dass die Bildungsministerin behauptet, wir hätten Gewalt verharmlost und dass sie insinuiert, wir stünden nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, das ist intellektuell wirklich ein Armutszeugnis und disqualifiziert sie meines Erachtens auch politisch. Diese Art von Hetze gegen Lehrende, die einen Polizeieinsatz an der Uni gegen Studierende kritisieren, ist sowohl mit ihrem Amt als auch mit der Wissenschaftsfreiheit unvereinbar.
Die Schriftstellerin und Journalistin Mitu Sanyal sieht das ähnlich. Warum sie das Statement der Berliner Hochschulangehörigen unterstützt hat, erklärt sie folgendermaßen.
Demonstrationen und ja auch Besetzung von Unigebäuden sind ja so klassische Mittel des Protests. Und dass jetzt die Universitätsleitung in Berlin sofort die Polizei gerufen hat, um die zu räumen, also als erstes Mittel und nicht als letztes, das erschüttert mich einfach wirklich. Und deshalb habe ich auch diesen Brief mit unterschrieben, weil ja Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht und auch Versammlungsrecht so grundlegende demokratische Rechte sind. Und zu sagen, wir erlauben Demonstrationen nur, wenn wir mit denen einer Meinung sind, brauchen wir auch keine Demonstrationen mehr.
So die Haltung von Mitu Sanyal. Nun zum Tod einer Ikone des Indie-Rock. Steve Albini spielte selbst in mehreren Bands, bekannt wurde er aber vor allem als Produzent legendärer Alben wie Nirvanas In Utero oder Surfer Rosa von den Pixies. Jetzt ist Steve Albini im Alter von 61 Jahren gestorben. Das Kulturgutschutzgesetz soll anwenderfreundlicher und praxisorientierter werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat die Bundesregierung gestern beschlossen. Konkret sieht er einen leichteren internationalen Leihverkehr zwischen Museen bei Forschungs- und Restaurierungsprojekten vor. Hier sollen, archäologisches Kulturgut ausgenommen, die Sorgfaltspflichten künftig erst ab einem Wert von 5.000 Euro greifen. Zu den neuen Mitgliedern der Europäischen Filmakademie gehören unter anderem die deutschen Schauspielerinnen Eileen Tetzel und Jasmin Tabatabai. Und auch Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett darf künftig mitbestimmen, wer den Europäischen Filmpreis bekommt. Sie selbst wird im Herbst beim Filmfestival in San Sebastian für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Im italienischen Turin wurde heute der Salone del Libro eröffnet. In diesem Jahr legt die Buchmesse ihren Schwerpunkt auf deutschsprachige Literatur. Zu den Gästen gehören Büchner-Preisträger Lukas Berfuß und Kafka-Biograf Rainer Stach. Am Sonntag berichten wir bei Kultur heute ausführlich.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau, vielen Dank. In Aachen wurde heute der Karlspreis verliehen an den orthodoxen Rabbiner Pinchas Goldschmidt. Über die Preisverleihung berichten gleich unter anderem die Informationen am Abend ab 17:50. Ich bin Anne Seidel, danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Musik